Es ist mir eingefallen beim Liedsingen heute, dass wir wirklich das Lied zueinander singen. Und also auch wenn ich ganz vorne gesessen habe, habe ich wirklich an euch gedacht, dass wir es zueinander singen. Also Lieder sind nicht nur uns zum Herrn, sondern der Kolosser 3 sagt, dass wir einander ermahnen, ermutigen durch Psalmen, Lieder. Und unser Herzen zum Herrn bringen. Also das ist wirklich, als wir einander ermutigen durch solche Lieder. Und das, manchmal als Christen brauchen wir genau diesen Gedanken. Mag sein, du verstehst es nicht, aber es ist für dich auch geschehen. Vielleicht bist du 20 Jahre im Herrn, aber die Sünde ist alle am Kreuz bezahlt. Und dass wir wirklich wieder daran denken, wieder zu dem Kreuz kommen. Und dass wir durch dieses Singen es immer wieder machen. Danke für den Segen, zusammen singen zu dürfen. Heute Morgen ist der erste Sonntag im Februar. Danke. Wenn es üblich ist für uns, Abendmahl zu feiern. Und ich möchte heute etwas ein bisschen anders als normal machen. Und zwar heute wirklich so das Predigt aus einer Vorstellung, sagen wir mal, oder Vorbereitung für das Abendmahl haben. Dass die Predigt wirklich zusammen mit dem Abendmahl gebunden ist. Wird nicht immer sein, aber heute wollte ich das betonen, dass wir an dem Kreuz Jesu denken. Und zwar möchte ich Johannes Evangelium aufschlagen und im 18. Kapitel. Im Alten Testament einmal im Jahr ist der hohe Priester in dem Allerheiligsten eingetreten mit dem Blut des Opferlamms. Und ihm war es eine ganz ernste Sache. Er kam vor dem heiligen Gott und brachte das Opfer. Und was wir heute, wenn wir Abendmahl feiern, gehen wir auch wirklich rein in dem Allerheiligsten, wo das Opfer ein für alle Mal dargebracht wurde. Und so möchte ich heute nicht wirklich eine Auslegung haben, wobei es wird schon Auslegung stattfinden, sondern wirklich diese Geschichte, ein Teil von der Geschichte des Todes Jesu betrachten und dass wir dann in dem Abendmahl hineingehen und das miteinander feiern. In Johannes, im 18. Kapitel, wird Jesus verhaftet worden. Aber in die Verse davor merken wir, dass er sein Gebet ausgesprochen hatte, sein hohenpriesterliches Gebet. Ich möchte hier merken, wir sind in Johannes Evangelium und wir sind in den letzten 24 Stunden seines Lebens, bevor er für uns als stellvertretend gestorben ist. Und es ist interessant zu merken, dass die Evangelien, alle vier, so viel nur von diesen letzten Stunden verbringen. Vor allem Johannes Evangelium, Matthäus Evangelium, ein ganz Drittel von dem Evangelium wird von dem letzten Woche Jesu beschäftigt. Markus 11, der Markus, auch ein Drittel. Ein Viertel von Lukas Evangelium ist die letzte Woche und Johannes Evangelium nimmt 7 Kapitel nur für den letzten Tag von Jesus sein Leben. Das zeigt uns, wie wichtig diese Stunden waren. Nicht nur für Jesus, sondern für die ganze Geschichte. Als ob Zeit stehen geblieben ist für diese Stunden. Weil Gott, der Mensch, Gottmensch für die Menschen stirbt. Und deswegen in diesem Stunden davor hat Jesus in dem Obergemacht, nach seinem Rede zu seinen Jüngern, hat er dieses hohepriesterliche Gebet ausgesprochen. Er hat gebetet für seine Jünger, aber er hat gebetet auch für uns, die nach den Jüngern kommen würden. Nach diesem Gebet, wenn du die parallelen Stellen zusammenbringst, sind sie rausgegangen und sind über den Bach Kidron zu dem Garten Gethsemane gegangen. Die Historiker sagen, dass dem Kidron an diesem Abend am Passa fließrot war das Blut von dem Schlachterlämmer, so viele waren an dem Abend. Aber nur bildhaft für das, was an dem nächsten Tag geschehen wird, als den Herrn Jesus, als den wahren Lamm Gottes in unserer Stelle gestorben ist. Immer noch heute gibt es eine Brücke über den Bach Kidron, die überquert diesen Bach. Nur 45 Metern davon gibt es ein Grundstück, das jetzt heutzutage traditionell als Gethsemane gesehen wird. Und hier in einem geschlossenen Grundstück mit einem umzingelten Mauern, zumindest heute, hat Jesus mit seinen Jüngern, ist er zurückgezogen. Und er ist ein bisschen weiter zurückgezogen, aber nur mit drei von seinen Jüngern im inneren Kreis, Johannes, Petrus und Jakobus. Er ist mehrmals in diesem Garten, hat mehrmals in diesem Garten gebetet, aber dieses Mal wird besonders. Dieses Mal bei diesem Gebet, diesem Abend, wird ein großer Kampf stattfinden. Ein großes Ringen, weil er wusste, was im Kurzen geschehen wurde. Und es hat Jesus so viel weh getan, dass er von seinem Vater getrennt werden musste. Er ist nie vorher geschehen, aber jetzt wird er das machen. Wir können wirklich nicht begreifen, wie der Gottmensch, der 100% gehorsam seinem Vater war, so einen Kampf haben könnte. Aber die Bibel lässt uns hinter dem Kulisse sehen, was für ein Schmerzen es war. Deswegen sagte seine Jünger, meine Seele ist sehr betrübt bis zum Tod, sagte diesem inneren Kreis. Bleibt hier, wacht mit mir. Als ob er wirklich ihre Unterstützung braucht in dieser Zeit. Er wollte, dass sie mit ihm beten. Und so ist er ein Stück weiter gegangen unter den uralten Ölbäume allein, warf sich nieder und betete, mein Vater, wenn es möglich ist, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Aber nicht, was ich will, sondern was du willst. Und so sehen wir, dass der Sohn Gottes, der ewigen Sohn, zweite Person der Gottheit, hat, wie der Hebräerbrief sagt, gehorsam gelernt. Erfahren, was es ist, zu gehorchen. Das können wir nicht begreifen. Aber so war es nötig, als Stellvertretender für die Menschen. Aber als er zurückgekommen ist, sah er seine Jünger. Sie waren tief im Schlaf. Und er sagte, wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. In seinem Not hat er Sorgen um sie gehabt. Der Geist zwar ist willig, das Fleisch aber schwach. So hat ihn ermutigt. Bleib wach. Diese Versuchung kommt. Und dass sie nicht strauchen würden. Dreimal ging er allein, um zu beten. Und jedes Mal sind sie wieder eingeschlafen. Es war sicherlich ein anstrengender Tag gewesen, Tag davor. Aber Jesus hat gesagt, sie sollten wach bleiben. Aber das letzte Mal, als er kam, sagte er, so schlaf denn fort, ruht aus. Siehe, die Stunde ist nahe gekommen. Und der Sohn des Menschen wird in Sünderhände überliefert. Steht auf, lasst uns gehen. Siehe, nahe ist gekommen, der mich überliefert. Bevor wir dann die Gefangennahme davon hier kurz lesen, es ist wichtig, daran zu denken. In diesem inneren Kreis, man denkt, 12 Jünger Jesu, die sind die Heiligen, sind Besonderen. Aber in diesem inneren Kreis gab es drei, der Petrus, Johannes und Jakobus, und sicherlich sind sie die ganz Heiligen, ganz hingabensvoll. Aber von diesem hat Jesus gesagt, ihr werdet euch alle in dieser Nacht an mir ärgern. Denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten schlagen, die Schafe der Herde werden zerstreut werden. So hat es denen wirklich gestört, dass sie gestreut würden, dass sie weggehen würden. Und hat Petrus gesagt, nein, es ist früher geschehen. Petrus sagt, nein, wenn sich alle an dir ärgern werden, ich werde mich niemals ärgern. Er sagte auch in Lukas, fügte herzu, Herr, mit dir bin ich bereit, auch ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Ich denke nicht, dass wir daran zweifeln sollen, dass er das ernst meinte. Ich denke schon, dass er mit gutem Herzen das tun wollte. Aber Jesus sagte, wahrlich, ich sage dir, dass du in dieser Nacht, ehe der Hahn kräht, mich dreimal verleugnen wirst. Aber jetzt, wenn der Herr Jesus, der Messias, denen er früher gesagt hat, du bist der Sohn des lebendigen Gottes, wenn er das sagt, Petrus aber lehnte diese Aussage ab und sagt, selbst wenn ich mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. Ebenso sprachen auch alle Jünger. Sehen wir, dass die Nächsten an den Herrn Jesus, der Leiter unter den Jüngern, Petrus, war hochmütig und dachte, dass er dieser Versuchung widerstehen konnte. So kommen wir zu diesem seltsamen Moment, als der Schöpfer des Universums gefangen genommen wird von seinen Geschaffenen. Vers 1 sagt, als Jesus dies sagt, ging er mit seinen Jüngern hinaus über den Bach Kidron, wo ein Garten war, in den er hineingingen, er und seine Jünger. Und nach diesem Gebet, was wir gerade betrachtet haben, sagt er Vers 2, aber auch Judas, der ihn überlieferte, wusste den Ort, weil Jesus dort oft mit seinen Jüngern zusammen war. Als nun Judas die Schar und von den hohen Priestern und Pharisäern Dienern gekommen hatte, kommt er dahin mit Leuchten und Fackeln und Waffen. Jesus nun, der alles wusste, was über ihn kommen würde, ging hinaus und sprach zu ihnen, wen sucht ihr? Sie antwortete ihm, Jesus, den Nazaräer. Er spricht zu ihnen, ich bin es. Aber auch Judas, der ihn überlieferte, stand bei ihnen. Als er nun zu ihnen sagte, ich bin es, wichen sie zurück und fielen zu Boden. Dann fragte er sie wieder, wen sucht ihr? Sie aber sprachen, Jesus, den Nazaräer. Jesus antwortete, ich habe euch gesagt, dass ich es bin. Wenn ihr nun mich sucht, so lasst diese gehen. Damit das Wort erfüllt wurde, das er sprach, von denen, die du mir gegeben hast, habe ich keinen verloren. Simon, da werden wir erst aufhören. In diesem Moment, nach diesem Zeit, intensive Zeit im Gebet, kam Jesus zu und gegen den Judas, einen von seinen Jüngern, der ihm verraten hatte. Für 20 Stück Silber, was du oftmals in der Bibel siehst, der Preis eines Sklaven war. Und er führte und lotzte ihnen den Weg zu Jesus. Aber seltsam war, du hast Judas und du hast die hohen Priester und die Pharisäern und die Diener von denen. Und das Wort hier für ein Schar, das Wort, vielleicht hast du das auch in deiner Bibel eine Notiz, das sagt, es ist ein Wort für eine Kohorte, was eine Gruppe von Soldaten war. Normalerweise war das ungefähr 600 Soldaten. Ob das buchstäblich 600 waren, ist ja zu zweifeln, könnte sein. Aber wir wissen sicherlich, es gab eine große Menge. Vielleicht Hunderte, vielleicht 600. Vielleicht eine ganze Kohorte. Das sagt, wie ernst sie dieses genommen haben. Manche meinen, die Pharisäer hätten keine römischen Soldaten mitbringen können, aber das war schon verständlich. Es gab in der Stadt, in einem Turm, ein Turm Antonius, eine ganze Kohorte aus Wächter über diese Passazeit, wo es viele Aufrühren gegeben sind. Und sicherlich, wenn die Pharisäer ihnen gesagt hatten, es könnte eine Aufruhr geben, hätte Pilatus sowas gern beauftragt. Er wollte nicht einen Aufstand erfahren. Und so kamen diese große Menge mit Fackeln, mit Waffen, mit Leuchten sowie Laterne und Schwerten. Sie waren voll bewaffnet. Als ob sie irgendwie wusste, dass diese keine normale Verhaftung wäre, sondern diese hat Kraft. Und sie müssen ganz schwer bewaffnet werden. Aber es ist seltsam hier auch, weil du siehst die Menschen und wie sie sich bemüht haben, wie sie alle Mittel verwendet haben, um alles zusammenzubringen, damit sie diesem Tat begehen können und diesem Mensch verhaften können. Aber wie hilflos sie wirklich waren. Und wie in dem Moment, als sie was so die größte Tat gegen der Schöpfung, Schöpfer machen könnten, ihm umbringen. In dem Moment war sie hilflos und war Jesus derjenige, der diese Tat initiierte. Er sagte hier in Vers 4, er ging hinaus und sprach zu ihnen, wen sucht ihr? Jesus selbst initiiert seine Haftung. Vielleicht würde manche sagen, das ist nur eine Vermutung. Aber Jesus sagt es selber, drückt es selber aus in Johannes 10, in diesem gleichen Evangelium, in dem 10. Kapitel. Niemand nimmt mein Leben von mir. Egal wie viele Soldaten da sind. Niemand nimmt mein Leben von mir, sondern ich lasse es von mir selbst. Ich habe Vollmacht, es zu lassen. Ich habe Vollmacht, es wieder zu nehmen. Dieses Gebot habe ich von meinem Vater empfangen. Der Sohn Gottes hat Autorität über seinem Leben zu nehmen. Und keiner anderen konnte das. Das haben wir gerade in der Prophetie von Jesaja in dem 53. Kapitel gelesen. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie das Lamm, das zur Schlachtung geführt wird. Wie ein Schaf, das stumm ist vor seinem Scheren, und er tat seinen Mund nicht auf. Schon was besonders, wenn du überlegst, dass dieser Mund der gleiche ist, der seine Feinde in einem Nu vernichten wird eines Tages. Aber in dem Moment war er still, weil er wusste, dass er für die Menschen, diesen Menschen auch sterben wollte. Jesus, in dem Moment, als die Menschen alle Mittel gegen ihn brachten, um seine Pläne durchzuziehen, war Jesus souverän in seinem Verhalten. Im echten Sinn war er souverän über diese Situation. Und sagt, wen sucht ihr? Und als er dann gesagt hatte, die haben gesagt, Jesus der Nazaräer, und er sagte, ich bin es. Wichen sie zurück und sind gefallen. Sie haben gestrauchelt, sie fielen zu Boden. Wir wissen nicht genau, warum. Die Bibel sagt nicht. Es ist ein kleines Detail. Das zeigt, wie souverän über seinem Tod der Messias war. Ob sie willentlich oder gezwungen vor ihm gefallen sind, haben sie die Knie gebeugt. Aber es war nicht die Zeit, ihm als König über sie zu haben und diesem Tat dann scheitern zu lassen. Es musste geschehen, der Vater wollte seinen Thron schlagen. Und Jesus hat es willentlich gemacht. Sie fragten wieder, oder er fragt wieder, wen sucht ihr? Sie haben wieder gesagt. Und dann merken wir in seiner Souveränität, wie er zu seinen Jüngern stand. Und zwar, dass sie denen gehen lassen wollen. Du suchst mich, sagte er. Ich habe euch gesagt, wenn ihr nun mich sucht, so lasst diese gehen. Jesus wusste, dass sie weggehen würden. Aber jetzt sehen wir seine Souveränität, dass er auch seinen Willen, dass sie weggehen, damit sie auch nicht umgebracht werden. Es war noch nicht ihre Zeit. Das war für ihn allein. Wir sehen, wie bewusst Jesus bei seinem Tod gelebt hatte. Er tat genau Gottes Wille, erfüllte Gottes Wille bis zum jeden kleinen Punkt. In diesem Punkt war wichtig, seine Nachfolger zu schützen, dass sie nicht verloren wurden. Sie hatten noch einen Auftrag. Ihre Zeit war nicht vorbei. Und er wollte denen schützen. Und jetzt sehen wir wieder, wie die Menschen in ihrer Schwachheit etwas tun wollen. Die bösen Mächten hat diesem Diener, Tempeldiener, wie auch so Tempelpolizisten würden, können wir sagen, auch Soldaten und römische Soldaten beauftragt hatten, um alles im Gang zu bringen. Und die Schwachheit der Menschen, Gottes Pläne zu scheitern. Aber gleichzeitig gab es Gutmütigen, die schwach waren. Deswegen in Vers 10 sagt, dass Simon Petrus auf die Bühne steht. Er sagt, Simon Petrus nun, der ein Schwert hatte, sie hatten zwei unter denen, so ein kleines Schwert höchstwahrscheinlich, wie sie bei einem Opferschlacht, den Lamm zum Schlachten verwendet hatten. Der ein Schwert hatte, zog es und schlug den Knecht des hohen Priesters und hieb ihm das rechte Ohr ab. Der Name des Knechts war Markus. Normalerweise, wenn man ein römisches Schwert hat, ein zweischneidiges Schwert, würden sie das nehmen und über den Kopf einfach bringen, um das Kopf wirklich zu zerschlagen. So ein Schwert hatte er nicht. Aber in seinem Mut, in seinem Eifer für Jesus, um seinem Herr zu verteidigen, versuchte er, den Kopf zu schlagen und diesem Diener zu töten. Aber das auch hat gescheitert, hat nur den Ohr erwischt. Nun, wir wissen von den parallelen Stellen, dass Jesus statt seinen Jünger verteidigen, verteidigt seinen Feind, war durch das Schwert, sollte sein Nachfolger nicht leben. Hätten die bei den Kreuzzügen lesen sollen und ernst nehmen sollen. Vor hunderte Jahren. Nein, nicht durch dem Schwert. Paulus oder Petrus war der Erste, der das im Menschen, mit menschlichen Mitteln Gottes Wille tun wollten. Das Reich Gottes verteidigen, den König verteidigen. Aber Jesus sagt nein. Und er hat den Diener geheilt. Dann sagte Petrus, stecke das Schwert in die Scheide. Eine Mahnung, eine Zurechtweisung, das sicherlich wehgetan hatte. Und die Frage, den Kelch, den mir der Vater gegeben hat, soll ich den nicht trinken? Früher wurde Petrus Satan genannt, weil er im Weg stehen wollte. Aber dieses Mal steht er wieder im Weg. Und Jesus muss ihn wieder ermahnen. Den Rest der Geschichte haben wir nicht die Zeit zu lesen. Aber von Vers 12 bis Vers 24 oder Vers 27 wird dann Petrus und Jesus beide dargestellt. Was hier geschehen ist bei dem Verhör, erst durch Hannas und dann vor Kaiphas, der hohe Priester zu der Zeit war, sein Schwiegervater, wurde abgelehnt als hoher Priester oder weggenommen, aber war immer noch als hoher Priester genannt. Und so wurde er von dem Hohen Rat, von dem Hannas und dann Kaiaphas gebracht, um seine Schuld festzulegen. Aber während Jesus zu seinen Jüngern stand, während er denen auch verteidigt war, sie ihm fragten in Vers 19 und 20 über seine Jünger und über seine Lehre. Sie wollten sicher sein, eine schwarze Liste haben, sicherlich, damit sie dann festmachen, okay, wir töten den Herrn, den Jesus von Nazaräa, aber dann haben wir den Nachfolger auch gelistet, damit wir wissen können, die auch verfolgen können. Sicherlich war das im Sinn. Jesus aber stand im Weg und verteidigte seine Jünger. Er weicht ab von der Frage, wollte nicht seine Jünger in Gefahr bringen. Aber in dem Moment war ein seiner Jünger, hat er im Gegenteil gemacht. Der Petrus wollte sehen, wo Jesus gebracht worden ist, und hat dann höchstwahrscheinlich von fern gefolgt und ist mit einem anderen Jünger Jesu, wissen nicht welche, vielleicht war es ein von den 12, aber oder vielleicht ein, der Priester, der heimlich Jesus nachgefolgt hat, wie der Nikodemus, wir wissen nicht, aber wir wissen sicherlich, dass diesem Jünger den hohen Priester gekannt hatte und hat dann so einen freien Pass gegeben, damit Petrus auch in den Hof kommen konnte. Sie gingen rein und der Petrus hat vielleicht bei der Tür gestanden, um Jesus zu sehen, was sie mit ihm getan hatten, tun wollen. Und kam dieses Mädchen und fragte die Türhüterin und fragte, bist nicht auch du einer von den Jüngern dieses Menschen? Es war kein Vorwurf. Es war keine Gefahr für ihn, höchstwahrscheinlich. Sie wollte einfach, war einfach neugierig. Aber das war genug eine Anfechtung, dass der Petrus gegen seines Herrn ihm verteidigt, ihm verleumdet, den Herrn verleumdet und sagt, ich bin es nicht. Dieser, der sagte, wenn alle weggehen, ich stehe zu dir, ist derjenige, der abweicht und seinen Herrn verleumdet. Er trennt sich von dem Herrn Jesus, wollte aber trotzdem in der Nähe bleiben. Er trennt sich von ihm, er lehnt seine Beziehung mit ihm ab und wir wissen das dritte Mal, dass er, und es höchstwahrscheinlich hat er mindestens viermal das sogar gemacht, aber Jesus hat gesagt, dreimal wirst du mich verleumden, aber das dritte Mal, wenn du alle die Parallelen zusammenbringst, aber wenn du das dritte kommst, sagt er in einem von den Berichten, dass er geflucht hatte und sagt, ich kenne ihn nicht. Und in dem Moment krähte der Hahn. Ein von den Berichten sagt auch, dass auch in dem Moment den Herrn Jesus auch einen Blick auf ihn bringen konnte. Der Hahn hat gekräht. Vielleicht war Jesus in dem Protokoll zwischen dem Räume von Hannas und Kaiaphas. Wir wissen nicht, aber er hatte Jesus sehen können. Jesus hat sich gedreht und hat ihm angeguckt. Und dann war der mutige Petrus gedemütigt. In dem Moment wusste er, was er getan hatte und was Jesus ihm gesagt hatte. Und er ging weg und weinte bitterlich. Jesus, souverän, auch bei seinem unrechten Verhaftung, bei seinem Tod und Folterung im Tod der Menschen, sowohl seine Folterer, als auch seinen eigenen Jünger. Schwach. Versager. Hilflos. Finden wir uns in dem Selbstbewusstsein Petrus? Hast du auch gedacht, Mensch, hätte ich das nie gemacht. Sprüche 16, Vers 18 sagt, Stolz kommt vor dem Zusammenbruch und Hochmut kommt vor dem Fall. Sprüche 16, Vers 18. 1. Korinther 10 sagt, wer meint, er stehe, der sehe zu, dass er nicht falle. hier in der Geschichte von Jesus und seinen Gefangennahme gibt Gottes Wort uns eine Lektion. Es ist für jeden nötig. Und wenn du meinst, diese Predigt nicht so wichtig für dich ist, dann bist du genau die Person, der das braucht. Selbstbewusst in uns, in unserem Eifer, in unserem Bereitschaft, für den Herrn was zu tun, in uns selbst, Hochmut. Petrus war richtig, wegzugehen und weinen. Diese Schulden, die er trug diesen Tagen, war genau von Gott benötigt, um mit ihm zu handeln und ihm zu demütigen, um ihn ein brauchbarer Diener zu machen. Petrus musste genau in den Spiegel schauen. Und sagen, ja, stimmt. Satan bin ich. Zumindest sein Werkzeug. Um ihn weg von diesem hochmütigen, stolzen Weg, arroganten Weg zu bringen. Aber was er gebraucht hatte, war einen souveränen Herrn, der ihm eines Tages später, vielleicht ein paar Tage, mindestens 4, 5 Tage, wieder ans Feuer stehen würden bei einem Lagerfeuer, aber dieses Mal mit dem auferstandenen Herrn, wo der Herr ihn wiederherstellt. Und ihm ein brauchbarer Diener zu machen. Wir kommen jetzt zu dem Moment, wo wir zusammen feiern, was Jesus in den Stunden danach für uns am Kreuz getan hat. Ich möchte uns alle ermutigen, vor dem Herrn zum Kreuz unser Stolz bringen, unser Selbstbewusstsein, was wir in unserer eigenen Kraft tun wollen, andere Sünde in deinem Leben. Petrus war eifersüchtig mit den anderen Jüngern, dass wir auch das zum Kreuz bringen. Was auch immer den Herrn, auf welche den Herrn seinen Finger legt, sagt, das ist falsch in deinem Leben, Bruder. Meine Tochter, das hier ist falsch. Und das zum Kreuz zu bringen. Und da lassen. Und wie der Petrus, ein demütiger, brauchbarer Diener zu sein. Ich möchte bitten, dass wir alle aufstehen für Gebet. Werden wir für das Lied stehen bleiben. Herr Jesus, du hast dich geopfert. Es hat dir auch irgendwie Freude gebracht, in unserer Stelle zu sterben, auch wenn es so ein Leid war und du so gelitten hast. Und oh Herr, wir kommen als Sünder heute vor dir und wir sehen uns in dem Petrus. Hilf uns, Herr, Dinge aufzuräumen. Unter dem Kreuz die Sachen lassen und frei und fröhlich mit dir zu wandern. Amen.